Deutschlandfunk. Hintergrund.
Südafrika im Schatten der Apartheid. Der Wahlsieg der Nationalen Partei vor 75 Jahren. Von Leonie March.
In Brixton, einem Viertel mit Blick auf die Skyline von Johannesburg, folgt Sifiso Ntuli einer schmalen Gasse. Er kennt jeden Schleichweg hier. Als junger Mann hatte er viele Jahre im Exil verbracht, unterstützte von dort den Kampf gegen das rassistische Apartheid-Regime in Südafrika. Nach der demokratischen Wende 1994 kehrte er zurück in seine Heimat. Heute lebt er mit seiner Familie in Brixton. Ausgerechnet. Vor einer Mauer bleibt Ntuli abrupt stehen.
Als Schwarzer ließ man sich in Brixton besser nicht erwischen, wenn man hier keine Arbeit hatte. Hier schlug das Herz der südafrikanischen Nazis. An dieser Mauer prangte lange Zeit ein Hakenkreuz. Aber dann wurde es den Anwohnern peinlich und sie malten diese Sonnenblume darüber. So läuft die Geschichte hier in Südafrika. Versteck es, sodass es keiner sehen kann.
Hohe Mauern umgeben ein paar Ecken weiter auch das Haus des Mannes, der in Südafrika als Prime Evil berüchtigt ist, als Inbegriff des Bösen. Eugene de Kock war während der Apartheid Oberst der Sicherheitspolizei. Er hat Menschen entführt, gefoltert, getötet. Er gehört zu den Buren, der afrikanssprachigen weißen Minderheit, auch Afrikaner genannt, die in Südafrika einen rassistischen Polizeistaat installiert hatte. Grundlage dafür war der Sieg der Nationalen Partei bei der Parlamentswahl am 26. Mai 1948, vor 75 Jahren. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet 1948 über die Vereidigung des neu gewählten Premierministers Daniel François Malan und spricht von dem Beginn eines neuen Kapitels in der südafrikanischen Geschichte. Tatsächlich war dieser Wahlsieg ein Wendepunkt. Er markiert den Beginn der Apartheid. Das institutionalisierte System der sogenannten getrennten Entwicklung der Bevölkerung nach rassistischen Kriterien. Die bereits bestehende Segregation sei dadurch vertieft und zementiert worden, sagt Nolutando Pungula, Politikwissenschaftlerin an der Universität von KwaZulu-Natal.
Die nationalistische Partei der Afrikaner hatte auch Stimmen der nicht-afrikanssprachigen weißen Wähler gewonnen und war nun an der Macht. Das war die Weichenstellung und Grundlage für viele Probleme und Leid in unserem Land. Natürlich waren die Weißen schon vorher da. Der Rassismus existierte bereits. Schwarze waren in Reservate abgeschoben worden. Eine gewisse Segregation gab es also schon. Aber nach der Wahl von 1948 wurde sie noch brutaler. But after the 1948
election, we see it becoming even more brutal. Das Fundament, auf dem die Apartheid-Gesetze aufbauten, war schon Anfang des 20. Jahrhunderts unter britischer Herrschaft geschaffen worden. Der Natives Land Act erlaubte es Schwarzen, nur noch Land in ausgewiesenen Reservaten zu erwerben. In den Städten durften sie sich nur mit Genehmigung aufhalten. In der Wirtschaft waren sie von Tarifverhandlungen ausgeschlossen. Staatsbetriebe und der öffentliche Dienst stellten nur Weiße ein. Der sexuelle Kontakt unter den Bevölkerungsgruppen, die als Rassen bezeichnet wurden, war verboten. Und ein Wahlrecht hatte die schwarze Bevölkerungsmehrheit auch nicht. Der Wahlkampf der Nationalen Partei konzentrierte sich 1948 darauf, die Stimmen einst verfeindeter britischstämmiger Weißer zu gewinnen. In der Vergangenheit hatten sich die beiden Gruppen Kriege um die politische und wirtschaftliche Herrschaft über Südafrika geliefert. Für den Wahlausgang in Südafrika seien dann vier Faktoren entscheidend gewesen, sagt Politikwissenschaftlerin Pungula.
Der erste Aspekt ist der wachsende Nationalismus der Afrikaner. Sie sahen sich als eigenständiges, von Gott auserwähltes Volk, das allen anderen überlegen ist. Dazu kommt die Auswirkung des Zweiten Weltkriegs. Weiße wurden eingezogen. Es gab größeren Bedarf an schwarzen Arbeitskräften. Und große Teile der weißen Minderheit hatten Angst vor einem unkontrollierten Zuzug Schwarzer in die Städte. Ausschlaggebend waren auch die Wahlkampfstrategie der Nationalen Partei und das geltende Wahlrecht.
Der Wahlkampf war auf die Ängste der gesamten weißen Minderheit vor der sogenannten schwarzen Gefahr und den Schutz weißer Privilegien zugeschnitten. Der politische Gegner, die Vereinigte Partei, sprach dagegen vage von einer langsamen Integration der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Zwar gewann sie damit auch die Mehrheit der Stimmen, aber nicht die meisten Sitze im Parlament. Denn im damals geltenden relativen Mehrheitswahlrecht hatten ländliche Wahlkreise großes Gewicht. Das war ein entscheidender Vorteil für die Nationale Partei, die eine starke Wählerbasis auf dem Land hatte. So konnte sie mit nur rund 41% der Stimmen und einer knappen Mehrheit im Parlament die Regierung bilden. Sie löste die Vereinigte Partei unter Premierminister Jan Smuts ab und blieb ganze 46 Jahre an der Macht. In Kapstadt erinnert sich Fauzia Ahmad noch gut an diese Zeit. Ihre Familie war direkt von der Apartheid-Gesetzgebung betroffen. Jedes Jahr kamen neue Gesetze hinzu, die alle Bereiche des Lebens nach der rassistischen Ideologie beherrschten. 2 Jahre nach dem Wahlsieg verabschiedete die Regierung den Populations Registration Act, der die Bevölkerung in rassistisch definierte Gruppen einteilte. In Weiße, Schwarze, sogenannte Coloreds und später auch Asiaten, zum Beispiel indischstämmige Südafrikaner. Als Kind wurde Ahmad Zeugin der sogenannten Passgesetze. Schwarze mussten nachweisen, dass sie in weißen Gegenden arbeiten, um sich dort aufhalten zu dürfen.
Es gab am Ende der Straße eine Möbelfabrik, in der natürlich Schwarze arbeiteten. Wenn sie ihren Pass nicht dabei hatten, wurden sie geschlagen, in einen LKW verfrachtet und ins Gefängnis gebracht. Als Kinder fragten wir unseren Vater nach dem Grund. Er sagte, dafür seien wir noch zu klein, aber wenn wir alt genug seien, sollten wir diesen Menschen helfen. Später waren wir selbst vom Group Areas Act betroffen und ich wurde zu einem der aktivsten Mitglieder des Freiheitskampfes in meiner Familie.
Der Group Areas Act war 1950 verabschiedet worden. Die Städte wurden nach der rassistischen Ideologie aufgeteilt. So entstanden die Townships am Stadtrand. Die weiße Minderheit zementierte ihre Macht und sicherte gleichzeitig den Zugang zu billigen schwarzen Arbeitskräften. Der abstrusen Logik der Architekten der Apartheid zur Folge, die sogar pseudowissenschaftlich unterfüttert wurde, war diese räumliche Trennung im Sinne aller Bevölkerungsgruppen. 1957 führt ein amerikanisches Filmteam ein Interview mit Chris Prinsloo von der Behörde Native Affairs, die Gesetze umsetzte. In der historischen Aufnahme stehen Prinsloo und der Reporter vor einem neu gebauten Township bei Pretoria.
Wir Europäer leben schon seit über 300 Jahren in diesem Land und wir haben eine Entscheidung getroffen, die viele westliche Staaten nicht verstehen, nämlich dass die Völker Afrikas und damit auch die Bantu in Südafrika eine eigene schöne Zivilisation haben, die es zu bewahren gilt. Früher gab es keine Wohnviertel für Bantu in den Städten. Hier leben nun 30.000 Bantu, die in Pretoria arbeiten. So viel zu der angeblichen Immoralität getrennter Wohnviertel. Auf dem Land schaffen wir nun Gebiete, in denen Bantu, die das wollen und können, die Entwicklung ihrer eigenen Völker vorantreiben können und das mit Unterstützung der Regierung.
Auf dem Land sind mit den Jahren sogenannte Bantustans oder Homelands entstanden, getrennt nach Volksgruppen, angeblich selbstständig regiert, aber international nie anerkannt. Hier mussten all jene leben, die keinen Job in der Stadt hatten und damit auch keine Genehmigung, sich dort aufzuhalten. Nicht-weiße Bewohner, die in Innenstadtvierteln lebten, wurden in neu gebaute Townships an die Stadtränder vertrieben. Ehemalige Nachbarn wurden nach Hautfarben getrennt umgesiedelt. Multikulturelle Viertel wie District 6 in Kapstadt mit Bulldozern zerstört.
Unter den 60.000 betroffenen Bewohnern war auch die Familie von Fawzia Ahmad.
Meine Eltern bekamen einen Brief mit der Aufforderung, in ein Township umzuziehen. Aber meine Mutter wehrte sich dagegen. Die Häuser dieser Siedlungen waren klein und noch dazu am Stadtrand. Lieber schlafe sie mit ihren 7 Kindern am Bahnhof, sagte sie zu meinem Vater. Zu der Zeit waren die meisten Nachbarn schon weg und ihre Häuser zerstört. Glücklicherweise fand mein Vater dann ein Haus im Bokab, also zumindest in einem Viertel in der Stadt.
Das Bokab gehörte damals zu den letzten Enklaven in der Innenstadt, vorgesehen für sogenannte Cape Malay und Cape Muslim, die Nachfahren von Sklaven und muslimischen Handwerkern aus Südostasien. Fawzia Ahmad engagiert sich heute dafür, dass die Geschichte des Viertels erhalten wird. Die gute Lage und steigende Immobilienpreise in Kapstadt würden jedoch zu neuen Konflikten führen.
Mittlerweile sind die Häuser hier so teuer geworden, dass sich unsere Kinder keines leisten können. Selbst die Mieten sind unerschwinglich. Ich habe nichts dagegen, dass jetzt auch Weiße hierher ziehen. Aber das Problem ist, dass sich viele von ihnen nicht integrieren. Wir wehren uns auch nicht gegen die Entwicklung des Viertels, aber die ursprünglichen Einwohner müssen auch davon profitieren. Wir brauchen neuen Wohnraum, wir brauchen Land, um neue Häuser bauen zu können. Aber die Stadt will brachliegende Grundstücke lieber an große Bauträger verkaufen.
Landbesitz und bezahlbarer Wohnraum sind Dauerthemen in Südafrika. Es sind unübersehbare Symptome der historisch gewachsenen sozialen Ungleichheit, die in Südafrika so ausgeprägt ist wie in kaum einem anderen Land auf der Welt. Ehemalige Homelands leiden weiterhin unter einer chronisch unterentwickelten Infrastruktur. Die Landreform hat in den letzten Jahrzehnten nicht für einen gerechteren Zugang zu Farmland gesorgt. Und in den Townships fordern Bewohner ganz grundsätzliche staatliche Leistungen. Strom, Wasser, Toiletten. Die Architektur der Apartheid sei geblieben, sagt Politikwissenschaftlerin Nolutando Pungula.
I'm from Umlazi, a township that is south of Durban.
Ich komme aus Umlazi, einem Township im Süden von Durban, das in den 60er Jahren für schwarze Arbeiter gebaut wurde. Diese Strukturen sind bis heute sehr sichtbar. Die Trennung in weiße Viertel, schwarze und indische Townships. Das Gleiche gilt für das Schulsystem. Schulen für Inder und Coloreds waren etwas besser als für Schwarze. Meine Eltern haben mich auf eine Schule im benachbarten indischen Township geschickt, weil sie mir eine gute Bildung ermöglichen wollten. Meine Kinder gehen heute auf Privatschulen, also teure, ehemals weiße Schulen. Für die meisten bleibt das jedoch unerschwinglich und schwarze Schulen sind noch immer benachteiligt.
Black schools are still very, very underprivileged in this country.
Zu den schlechteren Bildungschancen komme das Umfeld, in dem Kinder in ehemaligen Townships und Homelands bis heute aufwachsen. Auch dies sei eine Folge der Apartheid.
Die Männer gingen in die Städte, um dort zu arbeiten. Ihre Frauen blieben allein zu Hause zurück. Das hat zu einem Zerfall der schwarzen Familien geführt. In der Kombination mit der hohen Arbeitslosigkeit und mangelnden Chancen ist das eine fatale Mischung. Die Kriminalität in den Townships, der Hang zu Protesten, die in Gewalt eskalieren, all das sind Konsequenzen des Apartheid-Militärstaats, der in unserem Land herrschte.
Die massiven Menschenrechtsverletzungen während der Apartheid, brutale Unterdrückung und Massaker hatten im Land seit den 50er Jahren zu einem zunehmend erbitterten Widerstandskampf und international zu einer Sanktionspolitik geführt. Das setzte die Verantwortlichen unter massiven Druck. Die Apartheid ließ sich mehr als 40 Jahre nach ihrer Einführung nicht mehr länger aufrechterhalten. Das Regime führte zunächst geheime Verhandlungen mit der mächtigsten Befreiungsbewegung im Land, dem Afrikanischen Nationalkongress, ANC, unter Nelson Mandela. Mit dem Wahlsieg des ANC 1994 begann in Südafrika dann eine neue demokratische Ära. Doch längst nicht alle Hoffnungen wurden erfüllt. Immer wieder verteidigen sich amtierende Politiker damit, die vielfältigen sozialen Übel seien Langzeitfolgen der Apartheid. Aber so einfach sei das nicht, betont Politikwissenschaftlerin Nolutando Pungula.
We are a product of the very horrible consequences of apartheid.
Wir sind ein Produkt der schrecklichen Konsequenzen der Apartheid. Aber man muss auch eingestehen, dass der ANC versagt hat. Politisch haben wir die Freiheit errungen, aber wirtschaftlich ist vieles gleich geblieben. Südafrikas Wirtschaft bleibt in den Händen einer Minderheit. Wir sind eine kapitalistische und zutiefst ungleiche Gesellschaft. Die Reichen sind sehr reich und die Armen sehr arm. Und dafür ist auch der ANC verantwortlich.
We cannot run away from the fact that the ANC has messed it up.
Entsprechend enttäuscht sind frühere Aktivisten wie Sifiso Ntuli vom Niedergang der einst ehrwürdigen Befreiungsbewegung. In Brixton, dem Johannesburger Viertel, sieht er sich von den alten Strukturen umgeben. Nach Jahren der Vertreibungen gäbe es heute Streit um Eigentumsrechte. Alte rassistische Stereotype und Wunden brechen nun wieder auf.
Man kann sehen, wie sich die Stadtplanung der Apartheid im neuen Südafrika fortsetzt. Hier in Brixton sind Weiße in der Regel die Vermieter, Schwarze die Mieter. In Townships wie Soweto lebt bis heute kaum ein Weißer. Denn das waren Viertel, die nicht als Wohnräume geplant waren, sondern als Konzentrationslager für billige schwarze Arbeit. Seit Mandelas Zeiten verspricht unsere Regierung nun schon, dass sie Häuser für die Bevölkerung bauen wird. Aber die Frage ist wo, wenn der Großteil des Landes weiter in Besitz der Weißen ist. Die Apartheid hat unser Land gestohlen. Es ist unsere Aufgabe, es für die folgenden Generationen zurückzugewinnen und miteinander zu teilen. Doch leider hören wir nur leere Versprechungen.
Der ANC betont zwar bei jeder Gelegenheit, wie viele Häuser seit dem Ende der Apartheid gebaut wurden und dass arme Südafrikaner einen Anspruch auf staatliche Sozialhilfe haben, doch Ntuli sieht darin nicht mehr als Augenwischerei. Einerseits, weil die Erfolge durch Korruption wieder zunichte gemacht werden und andererseits, weil sich nichts an den Ursachen der Ungleichheit ändert. Hier sieht er nicht nur den ANC in der Pflicht, sondern auch die weiße Minderheit.
How do we teach them to share that privilege with their less privileged fellow country people?
Wie bringen wir sie dazu, ihre Privilegien mit ihren weniger privilegierten Landsleuten zu teilen? Das ist die Herausforderung. Weiße Farmer mit riesigen Ländereien könnten ihren langjährigen Arbeitern beispielsweise Teile des Landes überschreiben und damit für ein besseres Zusammenleben in der Zukunft sorgen. Aber genau das verstehen viele Weiße nicht. Ebenso wie sie glaubten, die Apartheid würde ewig halten, denken sie nun, dass diese Ungleichheit weiter bestehen kann. Dabei geht es darum, die Menschlichkeit wiederherzustellen. Wir wurden lange nicht wie gleichwertige Menschen behandelt. Wir sind in diesem Land körperlich, psychisch und spirituell zerstört worden. Und wir haben mittlerweile verstanden, dass Freiheit kein Ereignis ist, sondern ein langer Prozess. Und bis zur Freiheit ist es noch ein langer Weg.
Die Ungeduld nimmt spürbar zu. Südafrika steckt in einer handfesten Krise, wirtschaftlich und gesellschaftlich. Im kommenden Jahr wird eine neue Regierung gewählt. Damit sind Unsicherheit und Spannungen verbunden. Nach 30 Jahren an der Macht könnte der ANC erstmals seine Mehrheit verlieren. Gleichzeitig ist die Skepsis gegenüber Koalitionsregierungen groß. Zu lange ist Südafrika von einer Partei an der Macht regiert worden. Auch das ist eine Spätfolge der Apartheid.
Das war der Hintergrund. Südafrika im Schatten der Apartheid. Der Wahlsieg der Nationalen Partei vor 75 Jahren. Von Leonie March. Redaktion Matthias von Lieben.